Lukas Kapitel 2, Vers 1 bis 21. Die ganze Gegend stand damals unter römischer Herrschaft. Somit kam es, dass der damalige römische Kaiser Augustus eine Volkszählung veranlasste. Und gerade wegen dieser Volkszählung musste Josef in die Stadt seiner Väter. Und das war Bethlehem. Nicht umsonst hatte es Gott durch die Volkszählung zugelassen, dass Josef mit seiner verlobten Frau, ja mit seiner anvertrauten Frau nach Bethlehem ziehen musste. Denn die Wurzeln von Josef, aber auch von Maria, lagen in Bethlehem. Und Bethlehem hat noch eine ganz besondere Bedeutung. Denn Bethlehem ist auch der Geburts- und Herkunftsort eines großen Königs aus Israel. Ja, wer denn? Ja, es ist der König David. Auch er war von Bethlehem. Deshalb wird Bethlehem auch Davids Stadt genannt. Und jetzt soll der König geboren werden, der Israel von seinen Sünden retten soll. Derjenige, der das Königreich Davids wieder aufrichten und damals bereits vollenden sollte, aber er wird es eines Tages vollenden. Und wenn wir um diese Dinge wissen, dann wissen wir, warum Jesus ausgerechnet in Bethlehem geboren werden musste. Wir haben schon einiges über Lukas Kapitel 2 gehört, wie sich das alles so begeben hat. Und es ist interessant, dass gerade hier in Lukas 2, Vers 1 steht, es begab sich aber. Und genau das soll Verkündigung heute Nachmittag sein. Es begab sich aber. Wir lesen hier in Lukas 2, Vers 1, es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von Kaiser Augustus, dass alle Welt sich solle schätzen lassen. Und ich habe mal nachgeschaut in der Konkordanz, wie oft eigentlich es begab sich aber vorkommt hier im Evangelium des Lukas. Und es hat mich erstaunt, ich habe 16 Mal gefunden, es begab sich aber. Es begab sich aber, es begab sich aber und es begab sich aber, finden wir ganz oft im Evangelium des Lukas. Und es ist interessant, dass gerade mit diesen Worten verschiedene Begebenheiten beschrieben werden. Ja, man kann sagen, verschiedene Begebenheiten werden damit eingeläutet. Allein hier in Lukas Kapitel 1 und in Kapitel 2 finden wir bereits dreimal. Es begab sich aber. Wir finden aber auch andere Aussagen, wie zum Beispiel zu der und der Zeit aber, wo dann genaue Beschreibungen folgen. Zum Beispiel hier in Lukas 1, Vers 26 heißt es, im sechsten Monat aber. Da ging es eigentlich los mit dieser Sache von der Geburt Jesu. Im sechsten Monat aber, da geschah zunächst was ganz anderes, nämlich da wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Manne namens Josef, vom Hause Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und Gott, der Herr, hatte zu einer ganz bestimmten Zeit etwas in Bewegung gesetzt. Manchmal hatte er sogar durch seine Engel, wie hier, durch den Engel Gabriel Verschiedenes ankündigen lassen. Der Engel Gabriel wurde hier von Gott nach Nazareth gesandt. Doch zuvor befinden wir eine ganz andere Begebenheit, auf die wollte ich eigentlich gerade zu sprechen kommen, nämlich in Lukas Kapitel 1, Vers 8. Dort heißt es, es begab sich aber, als er das Priesteramt vor Gott verrichtete. Wer ist mit er gemeint? Hier ist Zacharias gemeint. Es begab sich aber, als Zacharias das Priesteramt vor Gott verrichtete, zur Zeit, wo seine Klasse an die Reihe kam, traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er räuchern sollte, und zwar drinnen im Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen, also vor dem Tempel, zur Stunde des Räucherns. In Lukas 1, Vers 11 heißt es dann von Zacharias, da erschien ihm ein Engel des Herrn, stehend zur Rechten des Räucheraltars. Hier wird von Zacharias, dem Priester, berichtet. Zacharias war einer der Priester, der in einer der 24 Abteilungen von den Priestern war. Und jede Abteilung kam zweimal jährlich zusammen, um im Tempel zu dienen. So war die Einteilung damals. Und dann geschah etwas Besonderes. Es konnte nicht jeder Priester reingehen in den Tempel zum Räuchern. Wir haben schon die Stiftshütte mal betrachtet bei uns in der Bibelstunde. Der Räucheraltar steht direkt vor dem Allerheiligsten. Und da wird das Räucherwerk vor Gott dargebracht. Aber der Vorhang ist zu, dahinter ist die Bundeslade. Damals wurden die Priester ausgelost, wer jetzt reingehen darf, um am Räucheraltar zu räuchern. Und dieses Los fiel gerade zu der Zeit auf Zacharias. Was bedeutet der Name Zacharias? Das ist schon interessant. Zacharias bedeutet Jahwe bzw. der Herr schenkt oder gedenkt. Der Herr gedenkt. Und wenn wir ein wenig von diesem Mann wissen, dann wissen wir, wie trefflich die Bedeutung für diesen Mann ist. Wer war Zacharias? Zacharias, wie gesagt, er kam aus dem Stamme Levi und er war ein Priester. Und er war verheiratet mit einer Frau, die Elisabeth hieß. Und die beiden, die waren schon höheren Alters. Es steht nicht in der Schrift, wie alt sie waren, aber sie waren schon ziemlich betagt. Und sie waren kinderlos. Und sie hatten fast ein ganzes Leben lang gehofft, Kinder zu bekommen. Sie hatten keine Kinder bekommen, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und vielleicht hatten gerade sie gedacht, Gott, der Herr, der gedenkt gar nicht mehr an uns. Gott gedenkt nicht an unsere Gebete. Doch Gott, der Herr, hatte gerade mit diesem Ehepaar, das so lange Zeit kinderlos und unfruchtbar war, etwas ganz Besonderes vor. Und wisst ihr, oftmals verherrlicht sich Gott gerade in solchen Fällen, wo man gehofft hat und man meint, es gibt eigentlich gar nichts mehr zu hoffen. Doch jetzt ist dieser Zacharias im Tempel drin und räuchert vor Gott. Und plötzlich steht ein Engel rechts neben diesem Räucheraltar. Zacharias ist furchtbar erschrocken. Engel sind meistens in sehr hellen Gestalten, furchterregend in ihrem Auftreten. Doch dieser Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Es war auch hier der Engel Gabriel. Und der kündigte dem Zacharias an, dass seine Frau jetzt noch im hohen Alter ein Kind bekommen würde. Menschlich wieder unerklärbar. Wissenschaftlich unerklärbar. Und weiter sagt er in Lukas 1, Vers 14 bis 17, und er, also dann dieses Kind, wird dir, Zacharias, Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten zu bereiten, dem Herrn ein gerüstetes Volk. Also was Gott hier verheißen hatte durch den Engel Gabriel, das war ein Prophet oder einer, der im Auftrag Gottes unterwegs sein wird und der die Menschen zur Umkehr und zur Buße rufen wird. Und wir wissen, von wem der Engel hier gesprochen hat, wen der Engel Gabriel hier angekündigt hat. Dieses Kind, das hier geboren werden sollte, das war Johannes der Täufer, der Wegbereiter des Sohnes Gottes, der Wegbereiter des Christus, der da kommen soll. Und er war mächtig unterwegs und hat die Herzen zur Umkehr aufgerufen. Umkehr von ihren verkehrten Wegen hin zu Gott. Und gerade dieser große Wegbereiter, der wurde schon von den Propheten angekündigt, zum Beispiel von Maleachi oder auch von dem Propheten Jesaja. Schon über 700 Jahre vorher hieß es von Jesaja, eine Stimme ruft, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet auf den Gefilde eine Bahn unserem Gott. Und genau diese Worte hatte Johannes der Täufer wiederum verwendet. Jetzt ging diese biblische Prophetie in Erfüllung. Doch nicht nur das, sondern Jesaja war es auch, der prophezeite in Jesaja 7, Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau hat empfangen und wird Mutter eines Sohnes, den sie Immanuel nennen wird. Und das ist die große Parallele, die wir hier in Lukas 1, Vers 26 wiederum finden. Wieder 700 Jahre später. worin der Engel Gabriel jetzt der Maria, die noch Jungfrau war, erschien und ihr mitteilte, dass der Heilige Geist über sie kommen wird und sie von der Kraft des Höchsten überschattet wird. Und das Heilige, das erzeugt wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Lukas 1, Vers 35. Und wisst ihr, damals hatten nur wenige erkannt, dass die Zeit Gottes jetzt dafür reif war, dass die Zeit dafür erfüllt war. Und dass nun die zweite Person des dreieinigen Gottes in diese Welt hineingeboren werden soll. Es begab sich aber, Gottes Prophetie erfüllt sich. Oder wie wir aus Galater 4, Vers 4 wissen, wo es heißt, als aber die Zeit erfüllt war, Gott hat seine Zeiten und er hat seine Grenzen, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan. Zeiten von Gottes Handeln, Zeiten, worin Gott sein Wort erfüllt, biblische Prophetie erfüllt sich. Und wir müssen es wissen, bei Gott hat alles seine Zeit, ganz präzise. In der Welt heißt es manchmal, Gottes Mühlen, die mahlen langsam, aber trefflich fein. Wenn Gottes Zeit erfüllt ist, dann handelt er auch. Wie anfangs schon gesagt, bereits über 4500 Jahre vorher hatte es Gott, der Herr, schon im ersten Buch Mose, Kapitel 3, angekündigt, dass der Erlöser kommen wird. Und jetzt war die Zeit erfüllt. Und Maria hatte zwar einen Verlobten namens Josef, aber sie war mit ihm noch nicht verheiratet und somit auch geschlechtlich noch nicht zusammengekommen. Und wir wissen, dass das Volk Israel damals unter dem Bund des Gesetzes mit Gott stand und das Gesetz war teilweise furchtbar scharf. Wir würden heute sagen, das ist aber schon ein starker Tubak, was da alles im Gesetz dran war. Wie wir zum Beispiel in 5. Mose 22, Vers 23 bis 24 lesen. Wenn eine Jungfrau, die mit einem Mann verlobt ist, von einem anderen Mann in der Stadt angetroffen wird und dieser bei ihr liegt, so sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sollt beide steinigen, dass sie sterben. Die Tochter darum, dass sie nicht geschrien hat, weil sie in der Stadt war, den Mann darum, dass er seines nächsten Weib geschwächt hat, also sollst du das Böse von dir ausrotten. Und hier ist Israel gemeint. Das Gesetz war ganz schön scharf. Wir stehen heute nicht im Bund des Gesetzes mit Gott, wir stehen heute in der Zeit der Gnade. Aber wir sehen auch hier dann, wie ernst es Gott meint mit Sünde. Anders hat es sich allerdings verhalten, wenn eine Frau auf dem Feld vergewaltigt wurde und es konnte sie niemand hören, wenn sie schon geschrien hat, dann wurde nur der Mann gesteinigt. Und natürlich war es für Josef jetzt auch ein Problem. Seine Verlobte, die war auf einmal schwanger, was ist mit der passiert? Das ist eine merkwürdige Situation. Und ihr könnt euch vorstellen, dass Josef diese Verlobte jetzt unter Generalverdacht gestellt hat. Was hast du gemacht, Maria? Mit wem warst du unterwegs? Wo ist es geschehen? Sag mir es ganz genau. Er hatte seine Verlobte unter Generalverdacht gestellt. Man kann ja lang sagen, Josef, das hat Gott getan. Man kann ja lauter Ausreden finden, aber das glaubt ja letztendlich kein Mensch. Gott macht dich schwanger, das ist ja ein Märchen, oder, was du mir da erzählst. Josef hatte seine Frau unter Generalverdacht gestellt und weil er sie nicht zur Tötung preisgeben wollte, sie nicht an den Pranger stellen wollte, dachte er einfach, ich hau ab, ich verlasse diese Maria heimlich. Dann soll sie tun, was sie will. Doch dann erscheint diesem Josef ein Engel Gottes im Traum, ganz real. Das war keine Träumerei, das war real im Traum. Und dieser Engel hatte ihn darüber aufgeklärt, dass Maria eben ihm gegenüber keine Untreue begangen hatte. Sie ist noch Jungfrau. Sondern das, was in ihr erzeugt ist, das ist von Gott durch den Heiligen Geist geschehen. In Matthäus 1, Vers 20 lesen wir, während Josef aber solches im Sinne hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, dein Weib zu dir zu nehmen. Denn was von ihr erzeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Welch eine Spannung liegt bereits in dieser Begebenheit. Und vielleicht denken wir, jetzt wird sich vielleicht wieder alles beruhigen, wenn Josef es angenommen hat. Ja, Maria ist von Josef schwanger geworden und er nimmt jetzt diese Frau zu sich. Doch der Engel Gabriel, der hatte Maria auch gesagt, dass Elisabeth, ihre Verwandte, von der wir vorher gehört haben, jetzt bereits im 6. Monat schwanger ist. Und so hat sich Maria auf den Weg gemacht zu Elisabeth und hat sich 3 Monate zunächst bei Elisabeth aufgehalten, nicht bei ihrem zukünftigen Mann. Und Elisabeth und Maria, sie waren beide erstaunt, was Gott mit ihnen getan hat und was Gott für große Dinge tut. Und danach kam sie wieder zurück nach Nazareth zu Josef. Und die Bibel sagt, Maria und Josef, sie waren gottesfürchtige Leute. Nach dem Gesetz damals gerecht vor Gott sogar. Sie waren völlig bereit, auch Gottes Willen zur Ausführung zu bringen. Und wir würden denken, gut, jetzt hat Gott die beiden zusammengeführt und Gott hat ihnen ein Kind verheißen, ja, das sogar von Gott selbst gezeugt worden. Jetzt wird Gott die beiden wirklich segnen. Sie werden völlige Harmonie miteinander haben. Wir würden denken, sie können jetzt in Ruhe heiraten und sich eine hübsche Wohnung einrichten, sich alles schön gemütlich machen. Josef war ja Zimmermann und er geht jetzt seinem Zimmermannsgeschäft nach und schaut, dass jetzt genügend Geld und Brot für seine Frau und für das künftige Kind vorhanden ist. Ja, das würden wir uns so ausdenken. Und dazu, dass alles noch schön im Kreise der Familie eingebunden ist, so wie uns das auch für Heiligabend wünschen, dass man sich mit Freunden und mit Bekannten trifft und mit Verwandten und dass sie Freude auch in dem zukünftigen Kind haben. Denn schließlich ist es ja ein heiliges Kind, der Sohn Gottes, der hier geboren werden soll. Denkt ihr manchmal auch so, harmonisch und idyllisch? Ja, wenn man ja mit Gott geht, dann muss ja alles so schön ineinander passen, also muss so harmonisch und idyllisch sein. Vielleicht war es auch eine kurze Zeit so mit Maria und Josef. Doch dann, nach ein paar Monaten, kam alles so ganz anders, als sie es erwartet hatten. Denn die damalige Regierung spielte in dieser Idylle nicht mit. Sie hat einen Querstrich gemacht. Die damalige Regierung, sie nahm keine Rücksicht auf frisch Verlobte oder Verheiratete, auf Ehepaare oder auf Hochschwangere, auch nicht auf alte oder auf junge Menschen, nein. Der römische Kaiser Augustus war jetzt an der Macht. Sein bürgerlicher Name war Gaius Octavius, kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen. Es war der Adoptivsohn und auch der Erbe des römischen Imperators Julius Caesar. Und unter Kaiser Augustus dehnte sich das Reich, römische Reich gewaltig aus. Anfänglich nicht so, aber nachher immer mehr. Bis in den ganzen Mittelmeerraum hinaus. Und unter seiner Herrschaft sollte sich nun der ganze damalige Erdkreis, im Griechischen heißt es hier die Ökumene, hier war wohl das römische Reich damit gemeint, sich schätzen lassen. Was heißt sich schätzen lassen? Besser gesagt, im heutigen Deutsch heißt es sich registrieren lassen. Alle Bürger des römischen Reiches sollten nun erfasst werden, dass man weiß, wie viele Bürger in diesem Land sind. Ein gewaltiges, es begab sich aber, entstand durch Kaiser Augustus, dieser große römische Kaiser. Er durchkreuzte die Idylle dieses jungen Paares und die Pläne, die sie vielleicht für sich selber geschmiedet hatten. Hier heißt es in Lukas 2, Vers 1 und 2, es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging vom Kaiser Augustus, dass alle Welt sich solle schätzen lassen. Diese Schätzung war die erste und geschah, als Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Vielleicht würden wir heute sagen, wenn manche Regierende heute auf die Idee kommen würden, wie kann man nur auf solch eine Idee kommen? Jetzt muss ich hier meine Heimat verlassen, meinen Arbeitsplatz, muss mir Urlaub nehmen und vielleicht manche weit wegreisen, manche sogar ins Ausland, wo ihre Herkunft ist. Wie kann man nur auf solch eine irrsinnige Idee kommen? Wir wissen jetzt nicht, ob es vielleicht sogar dieser Kyrenius war, der auf diese Idee kam, der damals Landpfleger in Syrien war. Man denkt auch, das ist ja nur so ein Regierungsbeamter, aber der Kyrenius, das war ein gewaltiger Machthaber. Denn Syrien war damals ein Zentrum der römischen Macht. Übrigens, dass Kaiser Augustus gelebt hat, ich denke, das zweifelt niemand an in der ganzen Welt. Denn die Geschichte, in den Geschichtsbüchern kann man es ganz klar nachvollziehen. Es lässt sich auch ganz klar aus der Geschichte nachvollziehen, dass dieser Kyrenius gelebt hat, der Landpfleger in Syrien. Auch wissen wir aus der Geschichtsschreibung, dass Syrien damals eben nicht irgendeine kleine Provinz war, sondern Syrien war damals tatsächlich ein Zentrum, ja ein Imperium der römischen Macht. Syrien war auch sehr reich. Und Syrien war schließlich auch das Zentrum der damaligen Armee im Osten. Und liebe Freunde, Geschwister, vieles von dem, was die Bibel sagt, lässt sich so einfach anhand der Geschichte beweisen. Nur wenn man das Leben Jesu beweisen will, dann bezweifeln es viele. Dann versucht man überall etwas hineinzuschieben. Dann kommen Zweifel auf. Aber wir müssen sagen, Zweifel ändern letztendlich an Tatsachen nichts. Nun war also inmitten dieser Befehlsgewalt von Kaiser Augustus die Volkszählung angesagt. Und hier war dieses junge Paar hineingekommen. Dieses Paar, das von Gott erwählt wurde, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Vielleicht hätten die beiden sagen können, diese Sache mit der Volkszählung, das passt uns jetzt aber gar nicht in unseren Kram. Wie kann das sein? Das kann doch nicht Gottes Wille sein, oder? Gott hat doch jetzt was anderes mit uns vor. Vielleicht ganz ähnlich, wie wir heute manche Beschlüsse, Gesetze und Ideen der Politiker, die heute in unserem Land sind, nicht verstehen. Und manches Mal denken wir sogar, wie soll das wohl noch alles werden? Was beschließen die nur da alles im Bundestag? Was werden da alles für Gesetze verabschiedet? Allein wenn wir in diesen Tagen auf die vielen Flüchtlinge schauen, viele können es ja bald nicht mehr hören, ich möchte es auch nicht weiter erwähnen, aus den Flüchtlingen ist ja eine regelrechte Volkswanderung entstanden. Anfangs hat man gedacht, es werden nicht so viele, es werden nur Leute aufgenommen, die tatsächlich in Not sind, aber inzwischen hat sich auch vieles andere herausgestellt, man weiß auch vieles nicht ganz genau. Vielleicht verstehen wir in diesen Tagen heute vieles nicht. Jedoch müssen wir eines wissen, und das ist ganz wichtig, dass Gott alles in seiner Hand behält. Ihm entgleicht letztendlich nichts. Vielleicht erleben wir gerade heute in diesen Tagen ein neues, es begab sich aber. Und wir kapieren es noch gar nicht richtig, was Gott jetzt hier vorhat. Im Alten Testament erkannte bereits der Prophet Daniel. Er sagte, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides Weisheit und Macht. Daniel 2, Vers 20. Und jetzt sagt er hier in Daniel 2, Vers 21, er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Das ist alles in Gottes Gewalt. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Vers 22, dann er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Liebe Gäste, liebe Freunde und Geschwister, wenn wir irgendeine Sicherheit in unserem Leben haben wollen, dann dürfen wir diese Sicherheit nicht bei der Politik suchen oder bei den Regierenden in unserem Land, nicht bei der Obrigkeit. Vielleicht finden wir da eine Zeit lang Sicherheit, aber die garantierte und höchste Sicherheit, die bietet uns Gott. Gott hat alle Macht und alle Obrigkeit wird letztendlich durch ihn eingesetzt und abgesetzt. Und natürlich möchte er auch hier auch unsere Gebete gebrauchen. Und auch Maria, die Verlobte des Josef, hatte erkannt, wie groß und wunderbar Gott ist, indem sie sagte, nachdem der Engel bei ihr war, er, der Herr, hat Gewaltige von den Thronen gestoßen und Niedrige erhöht. Lukas 1, Vers 52. Vers 53 sagt sie dann, Hungrige hat er mit Gütern gesättigt und Reiche hat er leer fortgeschickt. Ja, das kann Gott alles tun. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu der Volkszählung des Kaisers Augustus. Und ich möchte euch an dieser Stelle fragen, machte es denn Sinn, dass die hochschwangere Maria und Josef sich gerade jetzt auf den Weg machen mussten? Gerade jetzt. Ausgerechnet jetzt, wenn Maria hochschwanger ist. Ja, wer die Prophetie der Bibel kennt, der weiß letztendlich sehr genau, dass Gott mit dieser Volkszählung ein Ziel verfolgte. Denn jeder sollte sich dort zählen lassen, woher seine Väter abstammen. Und ich frage euch, ist es nicht hochinteressant, dass sowohl Maria als auch Josef weitläufige Nachkommen des Königs Davids waren? David, der bereits ca. 1000 Jahre vor ihnen gelebt hatte. Wo war aber Davids Heimatsort? Sein Heimatort und sein Geburtsort war Bethlehem. Und genau dort in Bethlehem hatte Gott verheißen, soll der Christus, der Messias, der Sohn Gottes geboren werden, der Retter dieser Welt. Diese Prophetie hatte bereits Micha in Kapitel 5, Vers 1 angekündigt, dass in Bethlehem der Retter zur Welt kommen soll. Und jetzt zieht dieses junge Paar oben von Nazareth bis hinunter nach Bethlehem. Und wisst ihr, da gab es noch keine Autobahn. Das war ein sehr gebirgiges Land. Die Ausleger wissen sich genau, welche Route sie genommen haben. Es können zwischen 120 und 160 Kilometern gewesen sein. Fußmarsch kann man nicht so genau nachvollziehen. Und sie mussten hierfür eine weite und beschwerliche Reise in Kauf nehmen, wo es eben durch hügelige Landschaft, durch Berge und durch Täler ging. Und vielleicht wussten Maria und Josef nicht, was will Gott jetzt hier? Warum müssen wir dorthin? Doch sicherlich hatten sie später darüber nicht schlecht gestaunt, als sie dann erfahren hatten, wie sehr sie daran beteiligt waren, dass sich Gottes Prophetie mit ihnen erfüllen konnte. Ich weiß nicht, ob ihr euch ausdenken könnt, wie das gewesen wäre, wenn Josef und Maria sich geweigert hätten, dieser Volkszählung nachzukommen und der Obrigkeit zu gehorchen. Die Prophetie Gottes hätte sich nicht erfüllt. Und liebe Freunde und Geschwister, Gott kann ganze Völker in Bewegung setzen, um seine Ziele und seine Prophetie zustande zu bringen. Gott kann die Befehlshaber dieser Welt benutzen, um seine Prophetie zustande zu bringen. Auch wenn wir vieles nicht verstehen, ist es unendlich wichtig, einfach sich Gottes Willen unterzuordnen. Es ist auch wichtig, sich letztendlich der Obrigkeit unterzuordnen. Insofern sie natürlich nicht ausdrücklich gegen Gottes Willen handelt. Im Blick auf den Nahen Osten, wenn wir da heute die Nachrichten anschauen, da können wir sehr, sehr gespannt sein, was sich hier alles vor unseren Augen gerade erfüllen wird oder was sich hier vor unseren Augen erfüllen wird. Ich denke hier speziell an Israel, wir denken aber auch an Syrien, besonders in dieser Zeit, aber auch an den Iran und den Irak. Auf diesen Ländern da liegt noch ganz schweres Gewicht in Bezug auf biblische Prophetie. Kommen wir jetzt wieder zu dem jungen Paar, zu Maria und Josef zurück. Ja, wenn so viele Menschen unterwegs sind, wenn solch eine Volkszählung, solch eine Völkerwanderung in Bewegung ist, dann gibt es meistens mit den Unterkünften auch mancherlei Probleme. Selbst in unserem Land müssen Menschen derzeit in Zelten übernachten. Gut, dass es nicht so kalt ist. Aber bei Maria und Josef war es letztendlich nicht viel anders. Sie fanden keinen Raum in der Herberge. Es gab keinen Raum für eine hochschwangere Frau, um das Kind zur Welt zu bringen. Ich weiß nicht, was du da gedacht hättest. Was hätten wir da gedacht? Vielleicht hätten wir an Gott gezweifelt oder gemurrt. Vielleicht hätten wir gesagt, wenn doch Gott schon will, dass wir jetzt nach Bethlehem gehen, und Gott weiß, dass Maria hochschwanger ist, so hätte er uns doch wenigstens ein Zimmer dort frei behalten können. Das ist doch das Geringste, was Gott hätte für uns tun können. Gott weiß doch, dass die Geburt jetzt jederzeit stattfinden kann. Ja, das stimmt. Gott weiß alle Dinge. Das stimmt. Doch wisst ihr, seine Pläne, die sind so manches Mal ganz anders als unsere Pläne. Seine Pläne sind so manchmal ganz anders als unsere Vorstellungen. Sie sind auch manchmal so ganz anders als unser verkehrtes Bequemlichkeits- und Wohlstandsdenken. Wir denken manchmal, wenn wir zu Gott gehören, dann muss uns alles zur Verfügung stehen. Da muss uns alles frei behalten oder muss uns alles zur Verfügung stehen. Aber so ist es nicht immer bei Gott. Das ist nicht die Wahrheit. Gott zeigt uns nicht immer ein Bequemlichkeits- und Wohlstandsdenken. Nein, wir sind nicht immer gesegnet, auch wenn es uns gerade mal gut, bequem und wenn wir materiell gut versorgt sind. Zum Beispiel war es bei Josef und Maria ganz anders. Sie nahmen dies in Anspruch, was sie eben von Gott zugewiesen bekommen hatten. Und je länger, je mehr waren sie einfach für irgendeine Bleibe dankbar, wo sie jetzt hingehen konnten, wo sie vielleicht ein Dach über dem Kopf hatten, wo sie ein wenig Schutz vor dem Unwetter hatten und wo sie sich ausruhen konnten. Und wenn es in einem Stall war. In aller Schlichtheit und Armut kommt der Sohn Gottes Jesus Christus, der Retter, in diese Welt. Und wieder finden wir ein "Es begab sich aber". Wir lesen Lukas 2, Vers 6 und 7. "Es begab sich aber, während sie daselbst als in Bethlehem waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil für sie kein Raum in der Herberge war." Können wir uns das vorstellen? Der Sohn Gottes lag in einer Futterkrippe. Und das ist auch der Grund, warum viele sagen, es wäre in einem Stall gewesen. Ist auch ziemlich logisch. Könnte aber genauso gut in einer Höhle gewesen sein. Oder einem Felsunterschlupf, wo eben Tiere Unterstand hatten. Aber ist es nicht gewaltig? Der Schöpfer, der die Herrlichkeit im Himmel verlassen hatte, wird in diese Welt eingeboren. Der Schöpfer, der von Ewigkeit her existiert. Jesus ist ja die zweite Person des lebendigen Gottes. Er hat schon vorher existiert. Er kommt jetzt nur in diese Welt herein. Er nimmt einen Körper in Fleisch und Blut an und wohnt jetzt eine Zeit lang unter den Menschen. Gewaltig. Was war eigentlich der Grund seines Kommens? Der Grund seines Kommens lag zuerst darin, um in dem auserwählten Volk und Erbe, in dem Volk Gottes, und das war damals Israel, seine Königsherrschaft aufzurichten. Er war als König Israel in diese Welt gekommen. Und nicht umsonst wurde dieses große Ereignis zuerst dem Hirten auf dem Felde angekündigt. Den Hirten wurde Hoffnung gemacht. Da kommt einer, der, das ist der Thronfolger des großen Hirten Davids. Es heißt in Lukas 2, Vers 8, lese ich nochmal bis 14, es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die bewachten des Nachts ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: "Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute ein Ritter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kindlein finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend." Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen." Wir fragen uns, warum sind die Engel zuerst zu den Hirten gegangen? Wisst ihr, wer die Hirten waren? Die Hirten waren genau solche Leute, die nicht so direkt zur Gesellschaft gehörten. Auch nicht zur wohlhabenden Gesellschaft. Zu denen, die hoch angesehen waren im Volk. Es waren schlichte, einfache Leute. Und genau diesen Männern wurde zuerst die frohe Botschaft verkündigt. Aber es hatte sicherlich auch noch einen weiteren Grund. Gab es da nicht auch einen jungen Mann, an den niemand gedacht hätte, als es um die Salbung zum König ging? Oh, doch. Wir denken wieder 1000 Jahre zurück. Es war David. David war auch ein Hirte. Er war damals auch draußen auf der Herde. Auch er war draußen auf dem Feld und keiner hätte daran gedacht, dass gerade dieser David zum König gesalbt werden sollte. Doch Gott hat David, diesen jungen Hirten, gesehen und er hat sein Herz gesehen. Und es war ein Mann nach dem Herzen Gottes, den Gott gebrauchen konnte. Und solche Männer sucht Gott. David wurde damals vom Hirten zum König. Und genau jetzt musste die Frohbotschaft vom großen Hirten, ja von diesem großen König, von diesem großen Thronfolger Davids zuerst den Hirten gesagt werden, draußen auf dem Felde. Gehörte dieser große König, der jetzt geboren wurde, nicht gerade auch zu ihnen, zu den einfachen und schlichten Hirten, draußen auf dem Feld? Gehörten sie nicht gerade zu demjenigen, der von sich selbst sagt: "Ich bin der König Israels"? Der aber auch sagt: "Ich bin der gute Hirte." Doch später wurde genau dieser große Hirte, dieser König und Thronfolger Davids, von den Obersten des Volkes Israels abgelehnt und ans Kreuz getrieben. Gott wurde Mensch, er kam unter die Menschen, er kam unter sein Volk, wollte mit seinem Volk die Königsherrschaft aufrichten, und sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn ins Kreuz getrieben. Was war das? Den Sohn Gottes ins Kreuz treiben? War es ein Versagen Gottes? Hatte Gott einen guten Anfang gemacht und es hat schlecht geendet? Darf das Böse am Ende doch über das Gute siegen? Das fragen sich heute auch viele Menschen in unserer Gesellschaft. Darf das Böse immer über das Gute siegen? Oder am Ende sogar über das Gute siegen? Nein, so ist das ganz bestimmt nicht. Auch bei Gott hatte das Böse nicht gesiegt. Es war letztendlich Gottes Plan und Ziel, dass der Sohn Gottes ins Kreuz ging. Warum? Um für dich und auch für mich eine ewige Rettung zu bereiten. Warum einen Retter? Ja, das ist noch bei den Hirten auf dem Feld draußen. Habe jetzt vergessen einzublenden. Die schlichten Hirten auf dem Feld draußen und die haben verkündigt, der Engel hat verkündigt, euch ist heute der Retter geboren, welches Christus der Herr in der Stadt Davids. Und jetzt die Frage, warum einen Retter? Warum brauchen wir heute noch einen Retter? Die Bibel sagt, weil keiner von uns vor Gott gerecht ist. Kein einziger Mensch auf der ganzen Erde. Die Bibel sagt, wir Menschen sind alle von der Sünde infiziert. Letztendlich alle von der Schlange gebissen, könnte man auch sagen, denn die Schlange sehen wir unter dem Teufel. Wir sind alle von der Sünde infiziert und die Sünde hat uns alle, ob groß oder klein, von Gott getrennt. Weiter sagt Gottes Wort von allen Menschen, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt. Es ist kein Mensch auf der Erde, der noch nie gesündigt hätte. Alle haben gesündigt und sie ermangeln der Herrlichkeit Gottes, das heißt, ihnen fehlt die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, der Mensch ist durch die Sünde grundlegend von Gott getrennt. Manche Menschen denken, ja, ich habe doch Gemeinschaft mit Gott, ich rede doch mit ihm. Das ist nicht die Gemeinschaft, die Gott will. Das ist nicht die völlige Gemeinschaft. Die wahre Gemeinschaft ist dem Menschen verloren gegangen. Eine tragische Sache, über die sich viele Menschen gar nicht bewusst sind. Sicher auch nicht heute, an Heiligabend. Wie kam das, dass wir die Gemeinschaft mit Gott verloren haben und von Gott getrennt sind? Gottes Wort erklärt uns schlicht und einfach, dass die Menschen anfänglich keine Sünde hatten. Sie kannten gar keine Sünde, als Gott den Menschen geschaffen hatte. Aber dann ließ sich der Mensch zur Sünde verführen. Und er hatte das einzige Gebot, das Gott damals gegeben hatte, übertreten. Und wisst ihr, ob das ein Gebot ist oder ob das 10 Gebote sind? Wer über das Gebot Gottes übertritt, der fällt in Sünde. Vor dieser Übertretung hatte es der Mensch einfach nur gut, wunderbar mit Gott Gemeinschaft zu haben. Völlige Gemeinschaft. Der Mensch kannte keine Sünde, er hatte das ewige Leben schon damals. Dazu ist der Mensch bestimmt, um ewig mit Gott zu leben, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Aber der Mensch ließ sich verführen und hat das eine Gebot damals im Garten Eden übertreten. Und seit der Mensch dieses eine Gebot übertreten hat, seitdem hat er die herrliche Gemeinschaft, diese wunderbare, vollkommene Gemeinschaft mit Gott verloren. Nachher hat er sich sogar versteckt vor Gott. Und dann kamen Morde in diese Welt. Die ganze Sünde, die wir heute noch finden, wo unsere Menschheit entartet. Doch durch die Übertretung kam die Sünde in diese Welt und die Sünde bewirkt letztendlich die Trennung von Gott. Und dies wäre noch gar nicht so tragisch, wenn es keine weiteren Folgen hätte. Doch durch die Sünde ist der Tod in diese Welt gekommen. Wenn jemand sagt, es ist keine Sünde in dieser Welt, dann muss man sagen, dann dürfte auch kein Tod in dieser Welt sein, ganz einfach. Dann würde keiner von uns sterben, wenn die Sünde nicht in der Welt wäre. Da aber die Sünde in die Welt gekommen ist, ist auch der Tod in die Welt gekommen. Römer 5, Vers 12 sagt, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Warum? Weil sie alle gesündigt haben. Und die allermeisten Menschen sind sich dieser Tatsache gar nicht bewusst, dass sie getrennt sind von Gott. Doch die Bibel sagt schon in Jesaja im Alten Testament, wir gingen alle in die Irre. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Jeder versucht irgendwie durchs Leben zu kommen. Vielleicht feiert man heute Heiligabend, Weihnachten, aber dann geht es wieder weiter, man macht sein eigenes Ding. Jeder richtet auch seine eigene Religiosität auf. Man versucht irgendwie, sich Gott zu nahen, auf irgendwelchem Weg. Man versucht irgendwie im Leben klarzukommen und hofft irgendwann, vielleicht, wenn man denkt, es könnte Gott geben, dass man da letztendlich rauskommt. Vielleicht, wenn nicht, sagt manche auch, Pech gehabt. Das wäre aber tragisch. Und viele Menschen sind sich dieser Tatsache gar nicht bewusst. Und sie sagen dann letztendlich, ja, ich habe doch nichts gegen Gott, dann werde ich letztendlich auch mal bei ihm sein. Andere sagen, ich tue ja nichts Schlimmes, ich habe doch noch nie jemanden umgebracht, ich bin doch nicht so schlimm wie andere Menschen. Und schließlich bemühe ich mich auch, Gutes zu tun. Also, was will Gott noch? Doch letztendlich ist es ja nicht so, dass Gott fragt, ob wir etwas gegen ihn haben oder ob wir womöglich an ihn glauben, sondern es kommt darauf an, ob wir mit diesem Gott versöhnt sind. Ob diese Trennung überwunden ist, diese Kluft, die zwischen Gott und Mensch ist, die durch die Sünde entstanden ist, ob wir uns mit diesem Gott versöhnen lassen. Denn wenn wir mit Gott nicht versöhnt werden, so bleibt sein Zorn über den Menschen. Warum Zorn? Weil der Mensch Sünde hat und Gott muss Sünde richten. Und der Mensch kommt vor Gottes Gericht, das ist so sicher wie das Sterben. Der Mensch muss eines Tages von Gott gerichtet werden. Und nach diesem Gericht Gottes wird noch Schlimmeres in Kraft treten, dann wird der zweite Tod in Kraft treten und das ist die ewige Trennung von Gott. Die Bibel spricht von der ewigen Verdammnis. Die Bibel sagt, dass der Mensch durch dieses gerechte Gericht Gottes in den zweiten Tod kommt, das heißt die ewige Trennung von Gott und das ist die ewige Verdammnis. Und die Bibel sagt, es wird eine qualvolle Sache sein, wo der Rauch ihrer Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigt. Wir können uns das gar nicht ausmalen als Menschen, dass die Ewigkeit unaufhörlich ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine sehr, sehr schlimme Sache. Und wisst ihr, wenn ich auch manches Mal in die Kirchen hineinschaue, ich war erst unlängst auf einer Beerdigung, ich habe gedacht, innerlich habe ich geweint, aber irgendwann habe ich gedacht, ich schreie mal auf einer Beerdigung, ich schreie einfach los. Ich habe auch in meinem Umfeld denen, die um mich rumgestanden sind, gesagt, das ist eine Lüge, was hier der Pfarrer erzählt, das ist eine Lüge. Durch die Taufe, durch die Säuglingstaufe hat er neues Leben bekommen. Eine Mogelpackung wird da den Menschen untergejubelt. Auch viele Menschen, die heute die Geburt Jesu feiern, die etwas gehört haben von Jesu. Sie werden als Kinder getauft, gehen durch die Kirche, halten ihre Sakramente und gehen doch ins ewige Verderben. Gott hat niemals gesagt, dass man durch eine Säuglingstaufe ewiges Leben bekommt. Dass man durch eine Säuglingstaufe mit ihm versöhnt werden kann, auch niemals mit irgendwelchen Sakramenten. Eine Mogelpackung. Brennen schöne Lichter an Heiligabend, wir genießen das auch. Aber es ist eine Blendung, es ist nicht die Wahrheit. Und liebe Gäste, liebe Freunde, Geschwister, nur wenn man um diese Sache Bescheid weiß, dann kann man letztendlich auch wissen, warum man überhaupt einen Retter braucht, warum es einen Retter bedarf. Nur wenn man darüber Bescheid weiß, dann kann man wirklich sich über den Retter freuen. Wenn ich weiß, warum brauche ich denn einen Retter? Denn eines ist sicher, der Mensch mag sich noch so bemühen, wie er will. Er wird es nicht schaffen, selber zu Gott hindurchzudringen. Wir schaffen es nicht. Der Mensch wird es nicht schaffen, sich selber von dieser Sünde zu befreien und von der ewigen Verdammnis loszukommen. Nein, durch eigene Bemühungen, durch Händedrücken, durch Muskelkraft wird es nicht geschehen. Auch nicht durch das, was gerade die Bundeskanzlerin verkündigt. Wir schätzen sie sehr. Vielleicht schafft sie einiges in der Regierung, aber in Bezug auf den Himmel gilt ihr Spruch nicht, wir schaffen das. Da heißt es immer, wir schaffen das nicht. Der Mensch selbst wird es nicht schaffen, in den Himmel zu kommen. Und seien die Anstrengungen noch so groß, sich selbst in den Himmel zu bringen und womöglich selbst diese Gemeinschaft mit Gott zurückerobern zu wollen. Schön wär's, aber es geht nicht. Denn Gottes Wort sagt, dass Gott absolut heilig ist. Und er kann mit Sündern keine Gemeinschaft haben. Das geht nicht. Es sei denn, die Sünde wird gesühnt. Und da ist die Frage, wer kann das tun? Wer kann die Sünde wegnehmen? Wer kann die Sünde sühnen? Da muss doch jemand sein, da muss ein Stellvertreter her, der für unsere Sünden eintritt, der die Sünde wegnehmen kann. Einer, der keine Sünde hat. Einer, der für unsere Sünden vor Gott letztendlich Genugtuung schaffen kann, sie bezahlen kann. Und jetzt ist die Frage, wer kann das sein? Die Bibel sagt, da gibt es nur einen. Es gibt nur einen, den einen Sündlosen, der von außen in diese Welt hereinkam, Fleisch und Blut, ähnlich wie wir Menschen annahmen, der durch Gott gezeugt wurde. Das ist der Eingeborene, der einzig Eingeborene. Und darunter verstehen wir auch den Begriff Eingeboren. Der eine, der von außen in diese Welt hineingeboren wurde. Und das ist der Sohn Gottes. Er kam in diese Welt, um uns von der Verdammnis zu retten. Tragische Sache. Dieser Sohn Gottes wurde von seinem eigenen Volk abgelehnt, aber das wurde zum Heil für dich und für mich. Und er war bereit, bereits vor seinem Eintritt in diese Welt, die Strafe auf sich zu nehmen, die wir verdient hätten. Und wenn wir diese Bilder sehen, dann sehen wir, wie furchtbar unsere Sünde ist. Denn der Sohn Gottes musste unsere Sünde, unsere Strafe, unsere Verfehlungen an seinem Leibe auf das Holz tragen. Wegen deiner und meiner Sünde musste er sich die Hände und Füße durchbohren lassen und sein Blut musste fließen. Dort am Kreuz musste sein sündloses Blut fließen, damit Sünden vor Gott gesöhnt werden können. Die Schrift sagt, ohne Blutvergießen ist keine Sündenvergebung möglich. Aber es muss sündloses Blut sein, es muss ein wahrer Stellvertreter sein, und da gibt es nur einen, Jesus. Die Bibel sagt, Gott warf unser aller Schuld auf ihn. Da hängt unsere Schuld, die wir verdient hätten. Da wird deine und meine Sünde gesühnt, die wir verdient oder die wir verursacht haben. Und durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Was für eine Botschaft an Heiligabend. Das gehört zu Heiligabend. Darin liegt die Rettung, dass dieser Retter sein Leben für uns gelassen hat. Jesus kam in diese Welt, um uns zum Heil zu werden, um deine und meine Sünden zu vergeben. Jesus kam in diese Welt, um auch für deine Schuld und Sünden am Kreuz zu bezahlen. Jesus kam in diese Welt, um dich von der Macht der Sünde, ja des Todes und des Teufels zu erlösen. Er kam in diese Welt, um dich zurück in Gottes Gemeinschaft zu bringen und um dir und mir ewiges Leben zu schenken. Schenken, jawohl, schenken. Er kam in diese Welt, um dich mit sich selbst zu beschenken. Stimmt das? Will Jesus dich mit sich selbst beschenken? Oh ja. Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 32, Gott, welcher sogar seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Du kriegst alles durch Jesus Christus, ja, durch sein Erlösungswerk im Kreuz von Gott geschenkt, weil wir durch ihn, durch sein Erlösungswerk Zugang zu Gott haben. Und ich bin fest davon überzeugt, gerade darum wird auch an Weihnachten so viel geschenkt und verschenkt. Weil Gott uns mit seinem Sohn beschenkt. Doch wisst ihr, dieses Schenken hat seinen Ursprung in Jesus. Man spricht auch viel vom Christkind. Jesus ist damit gemeint. Er ist der Christus und er ist als Kindlein in die Welt gekommen. Der Sohn Gottes kommt, um uns mit sich selbst zu beschenken. Das Geschenk ist da. Das Geschenk liegt bereit. Gott hat alles für dich getan. Das Geschenk liegt bereit, gerade auch heute an Heiligabend. Das ist natürlich jetzt die Frage an Heiligabend. Ja, was tut man, wenn man dann Geschenk bekommt? Schön, man freut sich vielleicht, ein Geschenk zu bekommen. Man kann die Hände aufmachen, man kann es in Empfang nehmen. Oder man kann sagen, freundlich, nö, du brauchst mir nichts schenken. Ich will dein Geschenk nicht, danke. Ich lehne es ab. Man kann es auch ablehnen. Aber vielleicht ist gerade heute die Gelegenheit, gerade an Heiligabend, wo wir solch ein Geschenk von Gott annehmen sollten. Vielleicht ist heute mit Heiligabend eine Zeit in deinem Leben angebrochen, worin es heißt, es begab sich aber. Wenn Gott heute Abend zu dir gesprochen hat, so solltest du dein Herz nicht vor ihm verschließen. Vielleicht hast du diese Botschaft heute zum ersten Mal gehört. Vielleicht haben sie andere wieder ganz neu gehört. So möchte der Sohn Gottes euch einladen, um zu ihm zu kommen. Er sagt, komm, es ist alles bereit. Ich liebe dich so sehr. Ich habe die Liebe zu dir am Kreuz bewiesen. Und letztendlich kann jeder zu dem Herrn Jesus kommen, ganz direkt zu ihm beten und sagen, Herr Jesus, ich habe heute erkannt, was deine Geburt für mich ganz persönlich bedeutet. Das habe ich nie begriffen. Aber jetzt glaube ich es, dass du auch für mich in diese Welt gekommen bist, um auch mich zu erretten. Danke, dass du auch für mich ins Kreuz gegangen bist. Gerade für mich, weil auch ich ein Sünder bin und auch ich schuldig vor dir geworden bin. Herr Jesus, bitte vergib mir und erlöse mich jetzt durch dein kostbares Blut. Ich danke dir, dass ich so, wie ich bin, zu dir kommen darf und dich von ganzem Herzen bitten darf, dass du auch jetzt in mein Leben kommst und auch der Herr in meinem Leben wirst. Komme du bitte auch jetzt in mein Herz. Man kann sagen, sei du heute der Herr meines Lebens, hilf mir, nach deinem Wort zu leben und deinen Willen zu tun, so dass du auch jetzt durch mein Leben geehrt wirst. Und dann kann man ein großes Amen dahinter setzen. So oder ähnlich kann jeder von uns vor diesem wunderbaren Herrn niederknien. Man kann es auch im Sitzen tun. Man kann es mit jemand anders tun. Man kann es auch alleine tun. Im stillen Kämmerlein. Man muss es nicht heute Abend tun. Man kann es in den kommenden Tagen tun. Aber man soll es nicht auf die lange Bank schieben, denn keiner von uns weiß, wie lange wir noch hier auf Erden sind. Gott möchte jeden von uns retten, möchte jeden in den Himmel bringen. Es kommt nicht auf gewählte Worte an, sondern dass wir es aufrichtig und ernstlich meinen. Und so wird Gott sich erhören lassen. Vielleicht solltest du gerade heute diesem wunderbaren Herrn dein Leben anbefehlen. Vielleicht ist aber auch heute für manchen von uns die Zeit gekommen, wieder neu zu Jesus zu kommen. Vielleicht wieder ganz neu die Gemeinschaft mit ihm aufleben zu lassen. Und wieder ganz neu ihm zu danken und sich darüber zu freuen, dass er der ewige Retter geworden ist. Und es ist so, wir können uns nie genug darüber freuen. Wir können uns können ihm nie genug darüber danken. Und ich bin mir sehr gewiss, die Freude wird nie bei denjenigen enden, die wissen, dass sie von Jesus gerettet sind. Und so ist die Freude auch am heutigen Abend groß. Welch eine Nacht, heilige Nacht, welch eine Geburt ist da geschehen. Gelobt sei Gott in Ewigkeit. Und wir stimmen mit dem Engel ein, der den Hirten auf dem Felde die frohe Botschaft verkündigt hat. Denn euch ist heute der Retter geboren. Welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids? Amen.